Dank für diesen Anklang an das Lied, was uns durch die Bibelkurse begleitet hat. 3 Wochen Bibelkurse liegen hinter uns. Einerseits schade, eigentlich letztes Mal waren die Tische, die sind gar nicht schlecht hier, gell? Die fehlen heute. Und viele Bibelkursler sind jetzt wieder abgereist an ihren Heimatorten. Einige sind hier, einige sind mit uns per Livestream verbunden. Und wir grüßen alle, die sich treffen, um aus der Ferne an der Bibelstunde teilzunehmen. Ich möchte stellvertretend einen Haushalt nennen, Traude Deitigsmann, die früher in der Bibelschule war, trifft sich mit einigen, auch mit Familie Gallistl, und sie nehmen an der Bibelstunde teil. Ganz herzliche Grüße, auch alle, die wir jetzt nicht mit Namen grüßen. Und wir grüßen auch, ich habe gesehen, dass Familie Walter angemeldet ist. Jetzt habe ich sie aber, auf der Anmeldung habe ich sie gesehen, aber noch nicht. Familie Walter ist auf dem Weg nach Mikronesien mit dem Missionsflugdienst im Pazifik. Deshalb stehen auch noch diese Poster da und sie wollten heute nochmal in die Bibelstunde kommen. Und besonders grüßen will ich auch die, die im August in aller Stille oder mit einer Feier ein neues Lebensjahr angefangen haben. Ganz herzliche Segensgrüße allen, die im August Geburtstag hatten. Und es bleibt nicht nur bei einem mündlichen Gruß, es gibt auch eine Kleinigkeit zum Mitnehmen am Ende der Bibelstunde, dann am Ausgang bei Schwester Brigitte. Allen Segen und Gottes Leitung und Führung im neuen Lebensjahr. Jetzt freuen wir uns auf eine weitere Bibelstunde. Wir haben uns richtig daran gewöhnt, dass Herr Schneck hier unterrichtet und Bibelstunde hält. Und wir freuen uns auch auf heute und fangen an mit dem Lied "Ein vom weiten Horizont". Er hat unseren Horizont geweitet, auch mit, vor allem letzte Woche mit dem Unterricht zur Offenbarung. Und auch heute geht es weiter zum Thema Offenbarung 3, Gemeinde Jesu in der Zerreißprobe. Vorher singen wir das Lied "Vom weiten Horizont" und mit einer Gebetsbitte. Vor der Bibelarbeit wollen wir noch auch einige Dankimpressionen geben vom Bibelkurs. Dann singen wir nun "Danket alle Gott" und dann kommt die Bibelstunde. Jeden Tag haben wir auch gedankt für so viel Güte und Barmherzigkeit und Freundlichkeit, die wir in den letzten Wochen erfahren haben. Und herzlich danken wollen wir auch allen, die mitgebetet und die ganze Sache mit unterstützt haben. Wir wollen auch danken für alle Bewahrung in den Sommerfreizeiten in Villingen und an den anderen Orten. Wir sind so froh um die Kräfte, die Gott gegeben hat. Heute jetzt nur ein paar Eindrücke. Ein paar Sachen können wir in Zahlen sagen. Es waren 21 Tage hier, 21 Nächte, viele, viele Stunden. Über 120 Namen und Orte übers Land verteilt waren auf den Anmeldelisten und hier im Raum und per Bildschirm mit uns verbunden. Und an jedem Ort hat Gott seine Geschichte. Mehrere hundert Mahlzeiten, einige davon am Grillfeuer. Draußen essen hat richtig Freude gemacht. Ne? Leonie und Johanna waren auch dabei. Sehr schön, die haben in aller Stille eine neue Schulung angefangen in Hauswirtschaft. Herzlich willkommen, auch heute Mittag zur Bibelstunde. Viele, viele Mahlzeiten, viele, viele Handgriffe im Haus und Küche im Hintergrund. Ohne dieses Hintergrunddienste ist kein Tag denkbar. Etwa 60 Einheiten Bibelunterricht, Vorträge, eine riesige Aussaat. Wir rechnen damit, das heißt, wo Gottes Wort ausgestreut wird, da geschieht etwas, was durch keine anderen Vorträge geschehen kann. Es sind mindestens genauso viele Wunder geschehen im Hintergrund, bis alles so möglich war. Nichts davon ist ohne Technik und Licht und Ton denkbar. Auch da sind wir dankbar für alles, was funktioniert hat. Der Büchertisch hat guten Anklang gefunden. Wir haben die Natur genossen, Wanderungen, Ausflüge gemacht. Auch hier eine überraschende Begegnung in Stuttgart bei einem kleinen missionarischen Einsatz sind wir der Frau Rossrucker im Hoffnungshaus bei der Leonhardskirche begegnet. Ein ganz besonderer Moment. Wir haben auch Stille genossen, stille Nachmittage, stille Stunden, unzählige Gespräche. Hier die kleine Gruppe hat auch etwas gemacht, was sie neu entdeckt haben, einfach Bibel laut lesen. Sie haben sich zusammengesetzt auf die Anregung aus dem Unterricht hin und haben einander das Markus-Evangelium vorgelesen. Eine schöne Übung. Viel Singen, Beten, Sport, Musik und ganz, ganz viel Bewahrung vor Krankheiten, Unfällen. Wir haben dieses Jahr an keiner Stelle den Krankenwagen gebraucht, auch keine Fahrt zum Arzt. Da sind wir ganz, ganz dankbar und haben einige Heilungswunder im Vorfeld erlebt. Und wie, ich wiederhole es gern wieder, jeden Tag haben wir gedankt für die, die für uns beten. Tun es auch hier nochmal. Wir haben viel Vergewisserung erlebt, Trost, Hilfe auf dem Weg und es sind mehr als 10.000 Gründe zum Danken. Mitten in dieser Welt mit all den aufwühlenden Nachrichten, aber immer wieder die Botschaft, der Auftrag der Gemeinde, der Auftrag für uns Christen bleibt bis in die Ewigkeit. Jetzt singen wir ein bekanntes Lied und fassen den Dank darin zusammen. Nun danket alle Gott. Und danach kommt die Bibelarbeit von Herrn Schneck.
Herzlich willkommen zu unserer Bibelstunde, meiner letzten hier, mein Schwanengesang. Nochmal ein Text aus dem Buch der Offenbarung, zumindest in Grundzügen und einigen Zuspitzungen dargestellt. Wir haben ja schon vier Briefe an die Gemeinden angeschaut. Wir haben das auch gesehen, dass jede Gemeinde so ihre eigene Not und Problematik hat, ihren eigenen Kampf, ihre besondere Anfechtung. In Ephesus war das das Erkalten der ersten Liebe, in Smyrna die Anfechtung der Kleinheit, unbedeutend sein, Pergamon die Versuchung zum Kompromiss und Thyatira Amt, das nicht mehr unter dem Wort steht und das Eindringen in von Gott strikt verbotene Bereiche. Wichtig war bei allen Briefen auch, Jesus stellt sich der Gemeinde mit der Seite seines Wesens vor, wie sie das am meisten braucht und sagt damit, ich bin auf jeden Fall genug, ich bin ausreichend für jeden Mangel, jedes Defizit, jede Grenze und alles, was du brauchst, es ist in mir. Und dann bekommt jede Gemeinde nicht nur eine Warnung oder Mahnung oder Problemanalyse, sie bekommt auch immer einen Anreiz zu überwinden und da wird interessanterweise auch nicht gesagt, wenn was geschieht, wenn sie nicht überwinden. Das kommt nirgendwo zur Sprache, interessanterweise. Jesus motiviert aber mit Lohn, mit Zuspruch. Und meist ist das dann auch ein Wort, das sehr viel Nähe mit ihm oder zu ihm einschließt. Letztlich geht es immer um eine vertiefte Gemeinschaft mit ihm und daraus die Kraft zum Überwinden. Der erste Text für heute ist das Schreiben an die Gemeinde in Sardes. Der Name bedeutet übrigens Erneuerung. Offenbarung 3, die ersten sechs Verse und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen hast und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb über dich, wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber das hast du, dass einige in Sardes ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Und wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden. Ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Christus stellt sich dieser Gemeinde vor mit dem oder als der, der den Geist Gottes in Fülle hat, die sieben Geister Gottes. Auch als der, der das Licht und das Leben ist, der die Sterne hält und erhält. Er selber ist Licht und Leben dieser Sterne. Der Hintergrund von Sardes ist sehr aufschlussreich, wenn man dieses Sendschreiben bedenken möchte. Berühmte alte Stadt, zentral gelegen am Schnittpunkt von fünf Straßen. Um 560 vor Christus regierte hier Krösus als König. Der Name von Sardes und seines Königs waren sprichwörtlich für Reichtum. Sardes war die erste Stadt, in der Münzen geprägt wurden, das Geld also erfunden wurde. Es war eine Gold-Silber-Legierung, das erste Geld überhaupt im heutigen Sinn. Sardes war berühmt als eine Stadt der Kraft, der Dauer, anhaltenden Wohlstandes, viel Selbstvertrauen, Selbstsicherheit. Es lag auf einem Felsplateau hoch oben, fast uneinnehmbar, stark befestigt über dem Hermostal, und die umgebenden Felsklippen waren von brüchigen, unzuverlässigen Gestein, also nicht leicht daran zu kommen. Krösus wollte seine Macht erweitern gegen Kyros von Persien. Hat das Orakel in Delphi übrigens befragt, ob das eine gute Idee ist. Und das Orakel hat geantwortet: Wenn du den Halesfluss überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören. Nun ja, typisches delphisches Orakel. Sardes fiel durch Überheblichkeit und durch Verschlafenheit an Kyros. Kyros hat die Stadt belagert, weil sich eben der Krösus mit ihm angelegt hatte. Eine lange Belagerung wollte er sich ersparen, und so versprach er seinen Soldaten großen Lohn für den, der einen Weg in die Stadt findet. Ein Soldat hat sich das gemerkt und hat die Stadt nicht aus dem Auge gelassen. Und dann sieht er, wie sein Sarder auf der Mauer oben bei einer Zinne einschläft. Kopf fällt ihm nach vorn, der Helm runter, ein Goldhelm übrigens, ne? Typisch Sardes. Der merkt das und verlässt seinen Posten, und durch eine kleine Pforte in der Mauer gelangt er hinaus, und auf einem Schlangenpfad folgt er da, dort, wo er den Helm vermutet, findet ihn auch, geht wieder zurück, und der Soldat unten hat das genau beobachtet. Er hat gewusst, da wo man rauskommt, kommt man auch wieder rein. In der Nacht nahm er sich einen Kommandotrupp, er klomm die Akropolis über den schmalen Pfad, den sonst niemand sehen konnte, geht durch die Pforte rein, die Stadt war nicht einmal wesentlich besetzt, alles fühlte sich sicher und ruhte sanft. Und so wurde die Stadt erobert. Übrigens ganz was Ähnliches, nahezu identische Geschichte, passierte 300 Jahre später, als die Stadt 214 von Antiochus dem Großen eingenommen wurde. Sardes hatte dann noch eine wohlhabende jüdische Kolonie, scheint aber keine Spannung gegeben zu haben, der Christen mit den Juden, keine Auseinandersetzung wegen Mission oder Evangelisation, anstehende Aufgaben wurden großzügig vernachlässigt. Die Gemeinde hat keine Verfolgung erlebt, Sie wurde in Ruhe gelassen, hielt ihre Harmlosigkeit für Stärke. Es gab keine Probleme, ungestörte Ruhe, Schlaf eben. Und so bekommt die Gemeinde kein Lob zu hören. Nur noch ein Rest hat Leben. Einige sind da, die haben ihre Kleider nicht besudelt. Oder nur noch ein Rest von Leben ist da. Und so ist in Sardes definitiv das Problem namens Christentum. Die ersten, die den Namen haben, und Jesus sagt, tut mir leid, ihr seid tot. Die ersten, bei denen Schein wichtiger ist als Sein. Gestalt statt Geist. Form statt Leben. Und Jesus sagt ihnen, Leute, das, was ihr euch zurechtgelegt habt, kein Werk genügt. Und es ist tatsächlich bei Sardes die entscheidende Frage, mitzuhören in jedem kirchlichen oder auch im freikirchlichen Kontext zum Teil, hat man etwas übernommen oder hat man es tatsächlich für sich persönlich angenommen? Ist man hineingeboren in eine Kirchenkultur oder tatsächlich wiedergeboren? Darum sagt Jesus, diese Stadt werde wach. Erweckung hat nichts mit Enthusiasmus zu tun oder irgendwelchen Ekstasen oder Exaltiertheiten. Erweckung bedeutet zuallererst wach werden im Blick auf den Zustand des Todes. Erweckung bedeutet, ich bekomme ein Bewusstsein dafür, was mit mir eigentlich los ist, dass ich tot bin. Und dann kann es zu einer Umkehr kommen. Erweckung also ein Kampf gegen den Schlaf des Todes. Das sind Leute geistlich tot und dem Zustand ihres geistlichen Todes gegenüber auch noch bewusstlos. Ohne Bewusstsein. Werde wach. Entscheidende Aufforderung für eine schlafende Kirche, die ihren Gefahren gegenüber schlummert, bewusstlos ist. Auch kein Bewusstsein mehr dafür, was sie eigentlich ausmachen sollte, das Leben des Christus. Und meinen sie, sei sicher, weil niemand ihr etwas anhaben kann. Und so geht es immer weiter und wir sind etabliert und wir sind da. Sardes hat sich auf ihrer glorreichen Vergangenheit ausgeruht, auf vermeintlicher Stärke und merkte nicht, dass sie eigentlich fast alles verloren hatte, was sie einst groß gemacht hatte. Und so erinnert Jesus, Vorsicht, du weißt nicht, wann ich komme. Und es ist wie ein Dieb in der Nacht. Und es kann sein, dass du genauso im Schlaf überrascht wirst, wie das anderen vorher schon passiert ist. Dass sie eingenommen und erobert werden, weil sie nicht wachsam gewesen sind. Die Ermutigung für Sardes ist dann klar, weiße Kleider, gerecht sein vor Gott. Eingetragen bleiben im Buch des Lebens, Hintergrund sicherlich auch der große Versöhnungstag, wo Gott das bestätigt, ja, du darfst vor meinem Angesicht leben. Und Christus wird dann anerkennen, dass ich seinen Namen zurechttrage, bekennen, dass ich sein Eigentum bin. Aber wie gesagt, das ist das Problem von Sardes. Nur wenige haben wirklich Leben. Andere gehören dazu, sind aber nicht wirklich dabei. Und Jesus sagt, man muss sehr vorsichtig sein, denn du weißt nicht, zu welcher Stunde ich komme. Philadelphia, Stadt betreut Bruderliebe, Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13. Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan. Niemand kann sie zuschließen. Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satan, die sagen, sie seien Juden und sie sind es nicht, sondern lügen. Und siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen, zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Und weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, niemand deine Krone nehmet. Und wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler und Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes, den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus stellt sich hier mit einem interessanten Titel vor. Er hat den Schlüssel Davids. Damit ist einerseits gemeint der Zugang zum Leben, aber auch der Zugang zum König. Und wo Jesus aufsperrt, kann niemand ausschließen. Letzten Endes ist auch gemeint, Jesus hat den Schlüssel zu dem Heil, das aus dem Geschlecht Davids kommt. Und dann stellt er sich hier auch vor als der Heilige und Wahrhaftige oder der wahrhaft Heilige. Jesus trägt hier den Gottesnamen aus Jesaja. Der Heilige, der taucht bei Jesaja dort mindestens 25 Mal auf. Nun, auch hier ist der Hintergrund interessant. Philadelphia sollte ein Kulturzentrum griechischen Denkens und Fortschritts sein, ein Tor der Weisheit und der Erleuchtung für die Provinz Phrygien, die sich östlich erstreckt hat. Also fast so eine Grenzregion, und von Philadelphia sollten Kultur und Zivilisation ausgehen. Ganzer Hellenismus und so weiter. Hin nach Phrygien, das eher barbarisch gesehen wurde. Philadelphia war darüber hinaus überhaupt sehr griechisch und wurde der Menge seiner Tempel wegen Klein Athen genannt. Die Stadt liegt in einer fruchtbaren Ebene, allerdings mit vulkanischen Böden. Es gab Weinbaugebiete, Heilquellen. Aber wegen dieser vulkanischen Böden wegen war die Stadt erdbebengefährdet, wurde auch mehrfach zerstört, ist aber immer wieder aufgebaut worden. Und das Fliehen und das Heimkehren, das gehörte in Philadelphia zu den ganz normalen Erfahrungen der Bürger. Unbeständigkeit, Gefährdung, gleichzeitig aber Reichtum und Bildung. Philadelphia hat dann wieder eine rege jüdische Kolonie, die dann sehr aktiv, fast aggressiv gegen die kleine christliche Gemeinde vorging. Die Synagoge war in eine sture Anti-Haltung verfallen, wird auch hier wieder Synagoge Satans genannt. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, das ist kein Anreiz zu irgendeinem Anti-Judaismus, der dann überhaupt noch in Diffamierung oder Verunglimpfung oder Verfolgung umschlagen dürfte. Das wird hier nirgendwo erlaubt. Nur macht Jesus klar, nach all dem, was ich gewirkt habe, wenn man da wieder zurückgeht zum Alten oder beim Alten bleibt oder am Alten festhält, dann ist das tief satanisch. Die Gemeinde der Christen war zahlenmäßig klein und sie hat immer wieder die Erfahrung gemacht, ausgeschlossen sein. Von den Griechen gab es Spott, weil ihnen das Evangelium nicht sonderlich klug erschien. Von den Juden wurden sie exkommuniziert. Wir haben schon gehört, dass das auch gefährlich war, weil das mit dem Kaiserkult Probleme bringen konnte. Also Juden und Griechen machten den Christen das Leben möglichst schwer. Und dann steht das so schön drin, dass Jesus sagt, ja, und ihnen und euch zu eurem Herzen geredet. Ihnen und euch mache ich klar, wem meine Liebe gehört. Und nein, meine Liebe gehört jetzt nicht denen, die dem alten Weg des Gesetzes folgen, sondern sie werden niederfallen, sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Du bist mir gefolgt, du hast dich an mich gehängt. Und meine Liebe gehört auf jeden Fall dir. Die Christen in Philadelphia haben die strategische Lage ihrer Stadt sehr gut verstanden und übertragen können. Wie gesagt, ein Tor zum Osten. Und jetzt, während die Griechen natürlich ihren Hellenismus verbreiten wollten, haben die Christen verstanden, Ausbreitung des Evangeliums hinein in die bisher nicht erreichten Gebiete. Ein Tor zum Osten war diese Stadt. Dafür allerdings hatten die Christen in Philadelphia nur eine kleine Kraft. Es war noch keine Megachurch. Sie hatten eine kleine Kraft, waren wenige und hatten gleichzeitig ein großes, weites Herz, mit diesem Evangelium in andere Bereiche vorzudringen. Kleine Kraft haben heißt sich an den halten, der die große Kraft hat. Erinnert ja irgendwie ein bisschen so an den Jungen mit den 5 Broten und den 2 Fischen. Bringt seinen Jausensackerl zu Jesus. Bringt, was er hat, legt es in die Hand Jesu. Und durch die Hand Jesu werden dann 5000 Leute satt. Einer hat nicht viel zu bringen gehabt, es war wenig, aber wenn man es in die Hand dessen legt, der alles vermag, dann werden viele davon satt. Die Gemeinde in Philadelphia bekommt keinen Tadel. Trotzdem im Hintergrund vielleicht eine Anfechtung. Kleine Kraft und große Pläne. Das ist die Gefahr der Ungeduld naheliegend. Oder der Verzagtheit im Angesicht von kleiner Kraft und so vieles zu tun. Oder es dauert so lange. Und die Versuchung ist natürlich immer auch, dann falsche Mittel anwenden, um die Ziele Gottes zu erreichen oder das Erreichen dieser Ziele nach eigenen Vorstellungen zu beschleunigen. Ich muss an eine Sache denken, die ich da mal gehört habe. Wenn man ein großes Schiff in Bewegung setzen will im Hafen, dann, also jetzt weiß ich nicht, ob das bei der Costa Concordia auch funktioniert, aber so ein Pott in Bewegung setzen, wenn man die Seile losmacht, dann braucht man sich nur anlehnen. Und irgendwann liegt man im Wasser, weil sich das Schiff wegbewegt. Mit dem Rücken geduldig drücken und nicht mit dem Wagen, mit dem Hammer drauf loszuschlagen. Und ich habe immer wieder auch in meinem Leben erlebt, Geduld, dranbleiben, treu bleiben, weitermachen, den Weg immer wieder neu suchen. Einer meiner ersten Jugendkreise, die ich hatte, als ich auf Schloss Klaus angefangen habe, ich war ja damals absolut unerfahren. Ich hatte ja keine Kinderstunde erlebt, ich war nie Ministrant gewesen, ich habe auch keinen Jugendkreis vorher erlebt, ich war in keiner Jungscha gewesen und so weiter. Ich hatte ja null Schimmer irgendeiner Ahnung von einem Jugendkreis. Und den ersten Jugendkreis, den ich da übernommen habe, das habe ich auch prompt geschafft, den nach 3-4 Abenden von 15 Leuten auf 3 herunter zu predigen. Ich habe dann angefangen zu hadern, zu fragen, Gott, was wird denn das jetzt? Oder soll ich aufhören? Ich kann ja der Gemeinde nicht einmal mehr die Fahrtkosten oder irgendwas zumuten, da von Klaus nach Linz. Ne? Und ich habe keine Antwort bekommen, die gesagt hätte, stopp, sondern ich habe nur mitgemerkt, denk nochmal nach. Und ich bin dann sogar von Klaus nach Linz mit dem Zug gefahren, nicht mehr mit dem Auto, denn der Zug war billiger. Habe bei meiner Mutter dann übernachtet und bin nach dem Kreis am nächsten Tag um 5 Uhr wieder zum Bahnhof gestiefelt und wieder mit dem Zug zurückgefahren nach Klaus, um rechtzeitig dort mein Dienstantritt zu haben. Also es war eine wilde Zeit. Und dann ist es halt doch so gekommen, dass Gott wieder einen und zwei geschickt hat. Und dann waren wir 7 und dann ging Ende des Schuljahres, so zum Sommer hin, waren wir wieder fröhlich, unsere 15, 20 Mandeln. Geduld haben, treu bleiben, dranbleiben, nicht aufgeben. Lutz Kettwig hat uns immer erzählt, dass er in einem Jugendkreis gewesen ist, der eigentlich kein Kreis war, sondern nur ein Dreieck. Er, Hartmut Behrendt, den manche wahrscheinlich auch kennen, und der Leiter. Und der hat sich 5 Jahre lang um sie gekümmert. Kam keiner dazu. Das war auch so Norden, Osten, da oben, trockene Ebene. Und er hat nicht aufgehört. Er sagt, ich habe keine Freiheit, ich habe kein Kommando von Jesus, lass das, es bringt nichts. Er hat sich um die 2 Leute gekümmert. Beide wurden später Leiter und Vorsteher von durchaus ansehnlichen Glaubenswerken. Er hat sie betreut, gepflegt, versorgt, gelehrt, geprägt und geformt. Und Jesus konnte das dann nehmen. Kleine Kraft und trotzdem diese Ermutigung. Es wird was. Es wird daraus eine bleibende Existenz, sagt uns dann das Schlusswort hier drinnen. Du wirst eine Krone tragen. Deine Säule wird nicht mehr umgestürzt. Die ganze Stadt wird nicht in einem Erdbeben versinken, sondern Jerusalem, die eigentliche Heimat und der Herr der Herrlichkeit mit seinem neuen Namen, das ist der Eigentümer. Das heißt, es geht alles so ein Blick schon Richtung Himmel, dass man weiß, irgendwann kommen stabile Verhältnisse, irgendwann keine Erschütterung mehr, irgendwann nicht mehr weggehen und fliehen müssen, um der Katastrophe zu entkommen, sondern das stabile, feste, schöne dieser neu großartig gefügten Stadt wird gezeigt. Aber entscheidend, kleine Kraft, Vertrauen auf den, der die große Kraft ist. Und das dritte Seinschreiben, das wir in ein paar Grundzügen anschauen möchten, ist Laodicea, Offenbarung 3, die Verse 14 bis 21. Diesem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes, ich kenne deine Werke. Du bist weder kalt noch warm. Ach, dass du kalt oder warm wärst, aber weil du weder warm noch kalt, sondern lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Himmel geläutert ist, damit du reich wirst. Weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Augensalben, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Und welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So tu nun eifrig Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Türe auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron, der Ohren hat. Der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Selbstvorstellung Jesu hier ist aus Offenbarung 1, Vers 5, er ist der treue Zeuge. Und die Treue ist vor allem, dass er den hohen Preis des Kreuzes bezahlt hat, den Preis der Entschiedenheit. Und er ist Anfang der Schöpfung Gottes, erinnert an Ostern und erinnert auch natürlich an das, was am Ende kommt. Nun, Laodicea war auch eine sehr reiche Stadt, lag geografisch günstig, 3 besondere Einnahmequellen, Bankwesen. Gold aus Laodicea war berühmt für seine Reinheit. Und die Stadt war so reich, dass sie nach einem großen Erdbeben im Jahr 60 auf Staatssubventionen verzichtete und sich selbst wieder aufbaute. Wir sind reich, wir haben genug, uns geht's gut. Stolz auf sich und seine eigene Kraft. Dann gab es da eine Wollindustrie. Laodicea verfügte über eine Schafzucht, die eine besonders glänzende schwarze Wolle lieferte. Also feinster Zwirn sozusagen. Das Tuch daraus wurde zu den berühmten laodicenischen Tunikas geschneidert und die war besonders in den oberen Schichten des Römerreichs beliebt und auch sehr teuer. Angeblich hat man das Tuch bis heute nicht nachmachen können. Dann gab es eine Pharmaindustrie in der Stadt, Narbenöl für Ohrenkrankheiten, phrygisches Pulver gegen Augenkrankheiten, das waren die Hauptartikel. Die Augensalbe Laodiceas wurde aus den Ablagerungen der Thermalquellen von Hierapolis gewonnen, gleich in der Nähe, deren Wasser floss an Laodicea dann vorbei. Es gab eine Schule für Augenheilkunde, man hielt viel darauf, sich zugute der Welt das Augenlicht zu erhalten bzw. wieder zum Sehen zu verhelfen. Und dann wissen wir, dass Laodicea ein kleines praktisches Problem hatte, das war die Wasserversorgung. Man hat wohl eine Zeit lang aus dem Wasser von Hierapolis, das sehr mineralhaltig und heiß war, Wasser genommen, aber irgendwann waren die Laodicea diese Brühe leid, schmeckte scheint grausigst. Ich habe das übrigens einmal miterlebt bei einer Campingfreizeit, da hatten wir entsalztes Meerwasser gehabt. Da war die Entsalzungsmethode nicht so fortgeschritten, das hat in den Flaschen so leicht gelblich und also hat grauenvoll geschmeckt, aber wir hatten nichts anderes. Bis wir dann den Berg hochgefahren sind, dann muss irgendwo eine Quelle sein, prompt haben wir eine gefunden. Als wir die beiden Flaschen dann nebeneinander gestellt haben mit dem entsalzten Meerwasser und dem Wasser aus der Quelle, da konntest du richtig sehen und es schmeckte selbstverständlich anders. Also einerseits Wasser aus diesen Quellen und scheint nicht sehr gut. Die Laodicea haben dann 10 Kilometer weiter nach südlich eine Wasserleitung gebaut, um Wasser aus dem Gebirge zu bekommen. Das ist eine ganz kunstvolle Wasserleitung, ist bis heute eine Sehenswürdigkeit, soweit sie erhalten ist. Und das floss teilweise überirdisch, teilweise unterirdisch. Aber wenn das kalte Wasser vom Gebirge in Laodicea ankam, war es schon wieder lauwarm. Das heißt, es ist abgekühlt und das kalte ist warm geworden. Laodicea hat auch noch ein politisches Problem gehabt, weil die Stadt schwer zu schützen war. Lebte sie aus Koalitionen, Kompromissen, pflegte Schaukelpolitik weder noch. Also ihr merkt schon, wie vieles aus dem Hintergrund dann in den Sendschreiben da auch zu leuchten anfängt. Eine Mischung aus Geschäftssinn und Nützlichkeit. Die Gemeinde, ein Spiegelbild der Stadtgesinnung. Doch selbstbewusst, reich, angepasst und lauwarm. Vielleicht die Gemeinde, die geistlich am nächsten in der Nähe von Babel angesiedelt ist. Babel sagt ja auch, ich bin reich. In Wirklichkeit sind sie arm, jämmerlich, blind und bloß. Und soweit ich sehen kann, dass Jesus sagt, dass du kalt oder heiß wärst, das ist nicht der Gegensatz zwischen gottlos, also kalt, und heiß, brennend im Geist angesprochen. Sondern du bist nichts. Wärst du kalt, dann wäre das wenigstens erfrischend, durststillend, belebend. Wärst du heiß, so wie die Mineralquellen, dann wäre das das heilende, heilsame, auch leidenschaftlich siedend und brodelnd. Aber so bist du lau. Und es ist im Grunde, es ist nur zum Ausspucken. Ich habe gelesen, dass Jungs in Laodicea sich den Reich erlaubt haben, dass sie Leuten so lauwarmes Mineralwasser angeboten haben. Das dürfte ungefähr so geschmeckt haben, wie wenn du einen Löffel Senf da in einem Glas lauwarmes Wasser einrührst. Ich überlasse es eurer Vorstellung, wie das schmecken könnte. Haben diese Wanderern Streiche gespielt? Naja. Aber du bist keins von beiden. Man kann sich an dir nicht erfrischen, und man kann an dir nicht gesund werden. Einfach lau. Nun, das ist Gleichgültigkeit, Bequemlichkeit, Lethargie, unambitioniert, desinteressiert, satt, gemütlich, geistliche Wellness, Mittelmäßigkeit, phlegmatisch, etabliert, nicht aus der Ruhe zu bringen, abgestumpft, unentschieden, ohne Biss, ohne Kante, ohne Profil. Bequemlichkeit, die sich dann auch nicht gerne stören lässt. Ne? Man muss ja nicht gleich so fanatisch werden da. Ne? Das sind die gleichen Leute, die um 3 Uhr in der Früh aufstehen, um im Fernsehen einen Boxkampf zu verfolgen. Aber bitte. Lauheit, das ist Kompromiss und Angepasstheit in ethischen Fragen, dem Lifestyle folgen, dem Mainstream, alles vom Leben haben wollen, für alles da sein wollen, Und man muss ja, wie man lebt, das muss man auch nicht so eng sehen. Wir wollen ja keine verkrampften und eingeengten Fundamentalisten sein. Lauheit, das ist natürlich, wenn postmodernes Denken in der Wahrheitsfrage und Gottesfrage in die Gemeinde reinkommt. Verweigerte Hingabe und Lauheit an die Aufträge Gottes Mission passiert natürlich nicht. Geistloser Gottesdienst, belanglose Seelsorge, man kann da endlos sich drüber erregen. Kampf gegen die Lauheit, sagt Jesus, kauf Gold, was im Feuer geläutet ist. Was leicht geht, ist nicht geläutert. Das Echte ist immer das Bewährte. Halbheiten sind billig, aber das Echte kostet. Kauf dir auch weiße Kleider. Bring Sauberkeit und Lauterkeit in deine Lebensführung. Kauf Augensalben und setz alles daran, einen Blick für deinen wahren Zustand zu bekommen. Und mach die Tür auf. Übrigens, es gibt eine ganze Reihe, ich habe ein bisschen was gesammelt, aber kann man jetzt nicht zeigen, eine ganze Reihe von Bildern und Gemälden in der Kunstgeschichte, die genau das thematisieren. Da ist jemand, der drinnen sitzt und Jesus steht vor der Tür und klopft an, und bei allen diesen Bildern wird deutlich, die Klinke, um sie zu öffnen, ist innen. Jesus kann nur anklopfen und sagt, ich biete mich dir an, ich würde gern zu dir kommen, das Abendmahl mit dir zu halten, aber aufmachen musst du selbst. Das heißt, diese Entscheidung zur Entschiedenheit, die muss von uns ausgehen. Und dann wird Tischgemeinschaft möglich. Übrigens in Klammern, ohne dass wir das groß ausführen können. Abendmahl verkündigt mir immer mehr als nur den Tod Jesu für mich. Abendmahl verkündigt mir immer auch sein Leben in mir. Abendmahl ist eine Feier des Lebens. Abendmahl erinnert mich an die Kraft, die der Auferstandene Christus in mein Leben hinein entlässt, wo er selber kommt, und wenn er da ist, dann wird auch überwinden möglich. Das ist Abendmahl. Nicht das Trauermahl über seinen Tod, sondern das Freudenmahl über sein Leben in mir. Und dann die problematischste Gemeinde, die bekommt den höchsten Anreiz. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Die schwierigste Gemeinde bekommt den höchsten Anreiz. Mit Jesus auf dem Thron sitzen, das ist der Thron, auf dem ich auch gerne schließen möchte. Allerdings muss ich dazu vorweg sagen, ich denke, der größte Verlust unserer Zeit ist der Verlust an Vision. Dafür, ganz laodizeisch, stürmen zahllose, belanglose und bedeutungslose Bilder auf uns ein, belasten unsere Augen und beflecken unser Herz. Und verhaftet an das Kleine, werden wir blind für das Große und Größte. Und die Größe jetzt der Großen in der Bibel, die liegt nicht einfach nur in ihrem Tun, sondern in ihrer Fähigkeit, uns die Augen zu öffnen, zu sehen, worauf es ankommt, worauf es hinausläuft, wo es hingeht. Nein, Johannes hat auf Patmos keine großen Taten mehr für das Reich Gottes vollbracht. Ist weggenommen aus dem Geschehen. Aber er hat gesehen. Und uns zu sagen und zu zeigen, was er gesehen hat, das war seine größte Tat. Eine Vision, die im Wort zu uns kommt, das ist die gute Offenbarung. Und so empfängt Laodicea eine atemberaubende Vision und Verheißung. Wo werden die Überwinder aus Laodicea denn sitzen? Ja, mit Christus auf dem Thron des Vaters. Dürfte ein großer Thron sein, damit möglichst viele drauf Platz haben. Throne in der Antike waren in der Regel breit und ausladend, boten Platz für mehr als eine Person. Das heißt, bei wem Christus auf den Thron des Herzens darf, den holt er zu sich auf seinen Thron. Und mich verblüfft es immer wieder. Die höchste Ehre für die schwierigste Anfechtung. Und die höchste Auszeichnung für den Sieg im schwersten Kampf. Doch, ja, wir sitzen bei ihm, neben ihm. Er sagt, du, komm her. Wir machen das gemeinsam, das Regieren des Kosmos. Das heißt, aus tiefster Tiefe, wo jemand so ist, dass Christus sagt, am liebsten würde ich es ausspucken. Aus tiefster Tiefe, zur höchsten Autorität, nach dem notvollsten Kampf. Das heißt nichts anderes, höchste denkbare Ehrung. Christus teilt seine Herrschaft mit uns. Wir haben hier ein Wort, das alle unsere Vorstellungen über Gott und Jesus über den Haufen wirft. Wir werden Beisitzer bei ihm. Nein, wir sind nicht Unterworfene. Die kühnste Verheißung von allen. Und das ist sicher etwas, das hat sich Johannes nicht selber ausgedacht. Nein, wir stürmen nicht den Himmel, aber er holt uns hinauf an seine Seite, platziert uns neben sich. Und neben ihm darf nur das Platz haben, was ihm gehört und zu ihm passt und ihm entspricht. Unglaubliche Verheißung. Erhöhung zu einer Herrlichkeit, die wir fast nicht glauben können. Für mich unfassbar, dass Gott sagt, du, wenn du überwindest, aus seiner Kraft und den Weg geduldig zu Ende läufst, wenn du das machst, dann wirst du erleben, du sitzt mit mir und regierst mit mir im Universum. Und der Thron Gottes ist ja so ein Thema im Buch der Offenbarung. Aber du kommst an meine Seite, denn du bist es wert. Wir bekommen eine Würde, eine Ehre, eine Schönheit, eine Herrlichkeit. Unfassbar für mich. Da kann man richtig ins Träumen kommen, dass Jesus sagt, du bist nicht eine untergeordnete Charge, sondern du bist jemand, den ich für würdig erachte, neben mir, bei mir zu sitzen. Dafür darf man ihm auch danken, ihn loben und anbeten. Amen. Ich bete noch. Jesus Christus, das ist eine atemberaubende Vision, dass wir etwas sehen von dem, was wir eines Tages sein werden, und wünschen so sehr, dass es unsere Herzen auch stimuliert, nicht, dass wir unsere Kräfte jetzt zusammennehmen, sondern dass wir uns vermehrt an dir orientieren, auf dich werfen, von deiner Entschiedenheit für unser Leben Eindeutigkeit lernen und gewinnen. Und dann danke ich dir auch für die Kraft, die du schenkst, damit deine Aufträge erfüllt werden können wie in Philadelphia. Und ich bitte auch darum, dass überall dort, wo sich dieser Kirchenschlaf eingeschlichen hat, der schlimmer ist als nur ein Schlaf, sondern Tod, dass du auch da noch einmal mit einem erwecklichen Wort hineinfährst, Leute wach machst, damit sie das Leben annehmen und dass es wirklich geht und dass sie nicht nur hineingeboren sind, sondern wirklich neugeboren werden von dir, durch dich. Alles das schenkst du, schaffst du durch dich und deine Gegenwart in unserem Leben. Amen.
Wir sagen herzlich Danke für diesen weiten Horizont. Wir singen ein Lied, du bist unsere Zuversicht, du bist unsere Stärke. In der Gemeinschaft mit ihm gehen wir in die neue Woche. Ganz herzlichen Dank. Herr Schneck war jetzt über eine Woche bei uns, hat unterrichtet, Gespräche geführt, uns ermutigt und vergewissert. Wir danken ihm ganz herzlich. Und er hat noch einen weiten Weg vor sich, jetzt ab morgen eine Woche in Meisenbach und danach eine lange Fahrt wieder zu seiner Adresse auf der Burg bei Villach in Österreich. Und für diesen Weg wollen wir eine kleine Stärkung mitgeben und ein Dankzeichen aus Eidlingen, so aus der Mühle und so weiter, etwas auch für seine Frau Agnes. Wir danken auch ihr ganz, ganz herzlich, dass sie das möglich macht. Und dann laden wir ein zur nächsten Bibelstunde. Gerade hat jemand nochmal gefragt. Ja, es ist jeden Sonntag Bibelstunde. Also nicht nur im August während des Bibelkurses, sondern es geht weiter nächsten Sonntag mit Schwester Brigitte Schweder. Und an den folgenden Sonntagen immer um 14 Uhr. Herzlich willkommen. Und jetzt gehen wir in die neue Woche unter dem Segen Gottes.
Lesen Sie ein Segenswort aus dem Brief an die Hebräer im Kapitel 13, Abvers 20. Wer kann, darf gerne dazu aufstehen. Der Gott des Friedens aber der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes. Der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.